Ja, wir haben jetzt Predigt zum Thema Pause an der Dankbar. Dankbar oder dankbar ist beides. Wir werden es nachher gerade sehen. 1. Könige 19. Ich verzichte, weil es ein ganzes Kapitel ist, das jetzt so aus der Bibel vorzulesen, aber ich werde euch immer wieder ein Stück mit reinnehmen in die Geschichte. Ihr dürft es dann gerne auch zuhause nachlesen und Predigtrevue passieren lassen. Mach mal Pause. Mit dem guten Ratschlag, da verbinden wir ganz Unterschiedliches. Vielleicht die 9. Pause, die 4. Pause, eine Arbeitspause, die es brauchen, eine Raucherpause. Ich brauche es nicht. Ich bin froh, dass ich noch nie in meinem Leben Zigaretten im Mund hatte. Eine kleine Pause, eine grosse Pause, eine Ruhepause, eine Sommerpause, letztlich Ferien. Ich habe gemerkt, die einen sind in den letzten Wochen wirklich in den Ferien gewesen. Schön, dass sie wieder da sind. Ja, Ferien sind für viele die lang ersehnte Erholungspause. Und es ist ja gut, dass es Pause gibt. Pause, in denen wir können wieder auftanken. Die Qualität von so einer Pause, die ist ganz stark davon abhängig. Also, schaut, viele sehnen sich ja nach diesen Jahresferien. Und es kann dann ganz unterschiedlich sein. Bei den einen Zeitgenossen hat man den Eindruck, nach den Ferien bräuchten sie eigentlich gerade wieder Ferien. Um sich von ihren Ferien wieder zu erholen. Kennen das vielleicht auch. Qualität von so wichtigen Atempausen vom Leben hängt ganz entscheidend davon ab, und das werden wir jetzt gleich beim Elia sehen, ob es da drin zur Begegnung mit Gott kommt. Das hat viel mit dem Erholungswert auch zu tun. Und wir werden jetzt eben in das Ferientagebuch, so nenne ich es jetzt einfach mal flapsig, in das Ferientagebuch von dem Herrn Elia reingehen und von ihm können wir eine Menge lernen. Wir werden sehen, wie es eben dazu gekommen ist, dass der Elia, er hat Ägyptenferien gemacht, kann man so sagen, dass das zur ganzheitlichen Erholung geworden ist. Also wir würden heutzutage, wenn wir so etwas in TUI oder Surprise Reisekatalog würden sehen, wahrscheinlich nicht gerade das erste buchen. So 40-tägige Wüstensafari durch den Negev, durch die halbe Insel Sinai. Wir würden keine Abenteuerferien mit Höhlenexkursionen buchen. Gott, vielleicht hätte der ein oder andere Interesse daran, aber für mich wäre es nicht gerade das Vorderste. In diesen Ferien vom Elia, da kommt es dann zur Begegnung mit Gott. Elia erhält in seinen Ferien mit Gott eine deutliche Standortbestimmung, einen klaren Perspektivenwechsel und eine neue Platzanweisung. Und die drei Punkte, die will ich mit euch jetzt durchgehen anhand vom 1. Korinther 19. Das erste, eine deutliche Standortbestimmung. Der Elia hat eine ganz schwierige Zeit hinter sich, wenn man so hineinschaut in die Kapitel voran. Er kommt sozusagen, heute würde man sagen, aus einer regelrechten Erschöpfungsdepression raus. Und so geht er in seine Ferien. Er flieht eigentlich dort in die Ferien. Seine Geschichte ist an sich ganz schnell erzählt. Mutig ist er im Auftrag von Gott, der gottlosen Königin Isabel und deren ihrem Mann, am Ahab, gegenübergestanden. Er hat für seinen Gott gekämpft. Er hat auf dem Berg Karmel, viele von euch kennen die Geschichte, eine große Demonstration von der Macht vom lebendigen Gott erlebt. Gegen die Götze von Baal und Aschera-Kult. Und der Elia konnte ganz viele Menschen vom Volk Israel das Vertrauen auf Gott stärken. Das war ein gewaltiger Moment. Das Ganze hat ihm aber auch der Hass von der Königin Isabel eingebracht. Isabel bedroht den Elia sogar mit dem Tod. Und dann ist es dem Elia zu viel. Er ist geflohen. Ein Bote von Gott, der abhaut. Ein Sprecher von Gott, der einfach das Handtuch anrührt. Ein Prophet von Gott, der sagt, Es ist genug. Es langt mir. Es stinkt mir. Es ist genug. Und schaut, in der Bibel sehe ich eben nicht die Menschen, die so die Kraftprotz wären. Die ihr Muskelpaket spielen lassen, um die Welt aus den Angeln zu heben. Es ist nicht von Superstars die Rede, die mit irgendwelchen Glitzeranzügen alles überstrahlen. Ich lese in der Bibel eher immer wieder von Elendsbündel und von Nervenbündel. Und zwar auch der Elia da, wo der Battle wirklich anrührt. Wo sagt, es lange, es ist genug, er ist müde. Er hat satt. Und dann lesen wir im 1. Könige 19, wie er sich unter den Wacholderstrauch setzt. Zusammengesackt wie so ein Häufchen Elend und eigentlich nur noch will sterben. Er hat genug von all dem, was er erlebt hat. Der Elia ist am Ende. Am Ende von seinen Nerven, er mag nicht mehr. Die Megastunde vom Karmel, die ist noch gar nicht so lange her. Es liegt noch nicht so lange zurück. Die Kraftprobe zwischen Gott und dem Baal, die ist ganz eindeutig ausgegangen. Da hat Elia Gott erlebt. In einer gewaltigen Art und Weise, wie ich Gott noch nicht erlebt habe. Und das Volk hat gewusst, der Herr ist unser Gott. Da ist mir bei der Vorbereitung etwas in den Sinn gekommen, was Kierkegaard gesagt hat. Er hat einmal gesagt, die Stunde nach der heiligen Stunde ist die gefährliche Stunde. Also in dem Moment, wo du eine heilige Stunde erlebt hast, wo du Gott erlebt hast, genau die Stunde nach, die ist eigentlich die schwierig. Wie Satan, der Gegenspieler von Gott, der hat nichts anderes im Sinn, wie das, was du mit Gott erlebst, gleich wieder kaputt zu machen. Dir das wegzunehmen, das gefällt ihm nicht, wenn du etwas mit Gott erlebst. Wenn du begeistert bist von Gott, wenn du seine Kraft erlebt hast. Satan versucht, das immer wieder kaputt zu machen. Und der Elia ist jetzt am Ende von seinen Nerven, am Ende von seiner Kraft, am Ende, ja, kann man sagen, von seinem Glauben. Ist dann alles um einen Süß gewesen? Alles, was er eingesetzt hat, um einen Süß, die Predigt am Karmel. Um sonst mein Einsatz in der Gemeinde, um sonst mein Gebet. Und vielleicht ist das manchmal auch unsere Situation, wenn wir uns fest eingesetzt haben für unseren Herr. Wenn wir für unseren Herr gekämpft haben, dass wir müde sind. Vielleicht haben wir Vertrauen von anderen Leuten in Gott können stärken, von Mitarbeitenden in Gott können stärken, aber das raubt uns Kraft. Es zehrt an deine Substanzen und vielleicht erlebst du noch mehr Anfindungen wegen dem. Es gibt Momente, wo wir selber vielleicht unzufrieden sind mit der Situation, wo wir Gott anklagen und sagen, am liebsten würde ich alles anrühren. Was macht das noch für einen Sinn? Aber schaut, so oft in der Bibel sehe ich, da wo wir am Ende sind, ist Gott erst am Anfang. Da, wo wir nicht mehr mögen, nicht mehr können, alles keinen Sinn mehr macht, alles zu Ende ist, da fängt es bei Gott eigentlich erst an. Jetzt, was passiert da beim Elia? Das ist, müsst ihr euch vorstellen, wie so eine Tankbar. Eine Bar, die er hätte auftanken können. Wir lesen in 1. Könige 19, wie Engel gekommen sind, die ihm reichlich zu essen und zu trinken gebracht haben. Und dann durfte er schlafen. Das ist etwas Gutes. Er durfte ausruhen. Und wisst ihr, was nach dem Schlaf gekommen ist? Er durfte schon wieder essen. Wow! Dem ist gut gegangen. Er durfte schon wieder essen und trinken, damit er für die kommende Reise ausgerüstet ist. Auftanken, also völlig auftanken. Essen und Schlaf ist wichtig. Und Gott schenkt es ihm in dem Moment. Und dann kommt es zu dieser Standortbestimmung im Leben von Elia. Gott fragt Elia, was machst du da, Elia? Was machst du da? Habe ich dir gesagt, dass du Israel sollst verlassen? Sind deine Ferien eigentlich nicht nur eine Flucht? Eine Flucht vor der Isabel? Eine Flucht vor deinen Aufgaben, die du bekommen hast? Von mir bekommen hast? Und auch eine Flucht vor dir selber? Und dass es jetzt zum totalen Zusammenbruch gekommen ist, zu dieser verzweifelten Erschöpfungsdepression, ist das meine Schuld? Und so kann es sein, dass in so einer Situation auch Gott zu uns so Fragen stellt. Du, was ist das eigentlich für ein Lebensstil, wo du da führst? Was sind das für Schwerpunkte, wo du gerade in deinem Leben durchsetzen? Was ist das für eine Gesellschaft, in der du dich bewegst? Was ist das für eine Beziehung, wo du da eingegangen bist? Hast du mich bei all diesen Sachen gefragt, was ich davon halte? Er sagt, Elia, was machst du da? Und vielleicht müssen wir unseren eigenen Namen manchmal einsetzen und sagen, dass Gott sagt, Dani, was machst du da? Und dann erleben wir, wie der Elia eine Antwort gibt. Aber eine ausweichende Antwort. Der Elia, der beantwortet eigentlich nicht wirklich die Frage von Gott, sondern er weicht aus und sagt, ich habe für dich geliefert. Ich bin im Einsatz für dich. Ich bin allein vorig geblieben. Und jetzt trachtet sie sogar mir nach dem Leben. Wie gern weichen wir diesen Fragen von Gott aus, wenn sie unser Gewissen plagen? Wir schieben dann alles auf die Verhältnisse, wo wir ja nichts dafür können, wo wir einfach reinstecken, wo nichts anders erlauben, wieso, wie ich jetzt gehandelt habe. Und dass eigentlich nicht ich an allem schuld bin, sondern immer andere oder eine Situation. Das Richtige wäre jetzt eigentlich, die Standortbestimmung von Gott einmal zuzulassen und nach seiner Hilfe zu suchen. Sozusagen anzustehen und zu sagen, ja Herr, ich habe dich bei all dem jetzt nicht gefragt, das stimmt. Ich bin weggegangen aus dieser Situation, ich habe dich nicht gefragt, ob ich es tun soll. Vergib mir, dass ich davon gelaufen bin. Und hilf mir jetzt wieder, deinen Weg zu finden und auf dem zu gehen. Eine deutliche Standortbestimmung hat der Elia bekommen. Als zweites ein klarer Perspektivenwechsel. Was man gern schätzt an den Ferien, ist ja der Tapetenwechsel, oder? Wir gehen ja gern woanders hin, weil es da anders aussieht. Nicht so wie in unserer Wohnung oder in unserem Land. Sondern wir wollen mal etwas anderes sehen. Etwas anderes hören. Etwas anderes schmücken oder schmecken. Das macht doch die Ferien interessant. Und ich denke, ein Tapetenwechsel kann ganz schön sein. Was aber noch viel, viel besser ist, wenn es zu einem Perspektivenwechsel kommt. Eben schön, wenn es auch in Ferienzeiten zu einem Perspektivenwechsel kann kommen. Schaut die Antwort von Elia, die er gegeben hat, als Gott mit ihm geredet hat, da ist ganz deutlich, er sagt dauernd, ich, meiner, mir, mich. Er schaut nur auf sich. Alles dreht sich um die Achse von seinem eigenen Ich, von der eigenen Person. Ich habe für dich geliefert. Ich bin allein vor euch geblieben. Sie trachtet danach, mir, mein Leben zu nehmen. Elia sieht nur sich selber. Die eigenen Pläne, der eigene Eifer, die eigene Enttäuschung, die eigene Einsamkeit, die er jetzt erlebt. Er ist allein und alle sind gegen ihn. Selbst Gott scheint ihn verloren zu haben und vergessen zu haben. Heute würde man sagen, oh Elia, wirklich höchst Burnout gefährdet. Martin Luther hat einmal geschrieben, hat den Mensch beschrieben wie einen Kreisel, wo im Prinzip stehen bleibt an einem Punkt und sich immer um die eigene Achse dreht. Stehen bleiben und sich drehen ums eigene Leben, ums eigene Ich. Aber dann greift Gott ein. Gott redet jetzt wieder mit ihm und will ihn rausreißen aus dieser elenden Kreisbewegung raus. Er will ihn wie am Hals packen, am Schopf packen und ihn umreißen, damit er wegschaut von sich und auf Gott schaut. Gott will, dass es beim Elia zum Perspektivenwechsel kommt. Der Elia soll sehen, wie Gott ist und wie Gott wirkt. Und dann erhält der Elia, könnt ihr nachlesen im 1. Könige 19, wie einen göttlichen Anschauungsunterricht. Ich habe mal ein paar Bilder mitgebracht. Gott will sich zu erkennen geben. Dort in dieser Höhle, wo er war, in dieser Fluchtsituation, er will am Elia vorübergehen. Und mit einmal erhebt sich dann ein mächtiger Sturm. Genau. Einen Moment. Er schaut raus. Genau. Ein mächtiger Sturm kommt. Und der ist so gewaltig, dass er die ganze Berg erschüttert tut. Felsmassen lösen sich und stürzen krachend in die Tiefe. Und kaum ist der Sturm vorbei, setzt ein gewaltiges Erdbeben ein. Spalten tun sich auf, Erdmassen schieben sich übereinander und nach kurzer Zeit wird das schreckliche Beben von einem lodernden Feuer abgelöst. Aber so schnell wie die Flammen aufgelodert sind, so schnell verlöschen sie auch wieder. Aber dann auf einmal wird es ganz still. Ganz leislich. Nur noch ein stilles, sanftes, und jetzt weiss ich gar nicht, jetzt fehlt mir wie das Wort im Schweizerdeutschen. Das Sausen. Wie sagt ihr da? Ein Süßle. Tönt komisch, oder? Für mich tönt das komisch, Süßle. Das Sausen. Das ist zu vernehmen. Es ist so, als ob ein lauer Frühlingswind über blühende Bäume und Wiesen streicht. Ganz leislich, ganz sanft. Und wenn wir das alles miteinander anschauen, es ist der Sturm gekommen, aber der Herr ist nicht im Sturm. Es ist Erdbeben passiert, aber der Herr ist nicht im Erdbeben gewesen. Dann ist das Feuer gekommen, aber der Herr ist nicht im Feuer gewesen. Und schließlich das stille, sanfte Sausen, Süßle. Und da hätte Elia ganz genau gewusst, das ist der Herr, der jetzt an mir vorübergeht. Der Elia soll sehen, wie Gott ist und wie Gott wirkt. Oft sehen wir Gott nur dort, wo viel Wind gemacht wird, wo viel Lärm ist. Wir vermuten ihn dort, wo Umwälzendes passiert, wo Zorn und Leidenschaft lodert. Und oft verstehen wir Gott nicht. Wir verstehen nicht, warum er so viel zulässt. Warum er jetzt nicht eingreift? Warum er nicht Unrecht und Unglück verhindert? Warum er nicht die Guten belohnt und die Bösen bestraft? Doch da muss es dann auch wie beim Elia zum Perspektivenwechsel kommen. Zu einer Sicht von Gott. Gott schleicht auf leislige Sohlen. So ganz sanft das Süßle. Ja, sicher, er könnte kommen und zupacken. Er könnte eingreifen und aufräumen. Und schaut, die Bibel redet davon, dass die Zeit wird kommen. Eines Tages wird es so weit sein, wo Gott kommt und aufräumt und eingreift. Aber wenn ich mir das überlegen müsste, er dann nicht auch bei mir eigentlich aufräumen, eingreifen. Zupacken. das Faszinierende finde ich an Gott, er hat ganz viel Geduld. Und er hat immer noch Geduld. Wir dürfen in einer Gnadenzeit leben, wo er immer noch Geduld hat. Und Gott will auf die sanfte Tour bei uns Menschen ankommen. Wir sehen das auch im Neuen Testament. Gott wird menschlich. In der Gestalt von Jesus Christus kommt er an. Jesus Christus zeigt uns, wer Gott ist, wie er wirkt. Jesus kommt eben nicht als Einbrecher oder als Polizist in unser Leben, sondern er kommt als höflicher Besucher. So wie es in Offenbarung 3,20 steht. Vielen von euch ist das bekannt. Siehe, ich stehe vor der Tür. Schau, ich stehe vor der Tür von deinem Leben. Und was macht er? Und klopfe an. Jetzt müssen wir wissen, bei uns ist das so gut. Vielleicht kurze Exkursion zur Bibelübersetzung. Es ist nicht immer einfach, die Bibel übersetzen. Und ich habe gehört von Missionaren, die in Afrika sind, wo die Stelle ganz anders müssen übersetzen. Schaut, in Afrika gibt's Völker, da leben die Leute in Häusern ohne Türen. Das Problem ist, dass wenn einer kommt und anklopft, das ist in der Regel ein Einbrecher. Weil der will mit seinem Klopfen zuerst mal wissen, ist da jemand drin? Wenn niemand antwortet, wenn niemand drin ist, geht er rein und klaut. Ganz andere Kultur wie bei uns. Wenn man da übersetzt, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an, merkt ihr, was das bedeutet? Völlig anderer Sinn. Bei ihnen müsste die Stelle eigentlich eher heißen, siehe, ich stehe vor deiner Tür und ich komme einfach herein. Ich komme als Gast einfach in dein Haus rein. Das ist ihre Kultur. Bei uns wäre es, also, sorry, wahrscheinlich unhöflich, wenn ich bei euch einfach würde so ins Haus reinkomme, dann würde er sagen, ja, jetzt sagen wir Hallo. Klopfen, läuten, sich anmelden. Und so macht es Jesus. Und dann heißt es weiter, wer meine Stimme hört und mich hereinbittet, zu dem werde ich kommen. Also wir haben die Möglichkeit, selber zu entscheiden. Jesus meldet sich an bei dir, an deiner Herzenstür, klopft er an und sagt, du, ich will in dein Leben. Er gibt sich zu erkennen und dann ist es dir selber gestattet, zu sagen, mal komm rein. Oder nein, ich will dich nicht in meinem Leben haben. Wer meine Stimme hört und mich hereinbittet, zu dem werde ich kommen, ist eine Zusage. Und vielleicht passiert das jetzt eben gerade im Gottesdienst, dass du das stille, sanfte Süßle von Jesu Geist durch dein Denken durchziehen, dass dein Gewissen angerührt ist oder dass dein Herz bewegt ist. Und wenn das so ist, dann mach es doch wieder Elia. Bis jetzt ist er eigentlich in dieser Wüste, in der Höhle drin gewesen, aber als Gott ihm auf so ungewöhnliche Art und Weise begegnet, tritt er raus aus seiner Höhle. Und auch wir müssen raustreten aus der Höhle von unserem eigenen Denken, aus dieser Gefangenschaft von unseren eigenen Vorstellungen, damit es zu dieser Begegnung mit Gott kann kommen. Und dann redet eben Gott nochmal zum Elia: Was tust du da, Elia? Und nochmal zählte Elia alles auf. Ich kann. Aber Gott entgegnet ihm jetzt. Und ihr müsst euch vorstellen, wie wenn er seinen Blick nimmt vom eigenen auf ihn lenkt und sagt, ich will. Und ich will. Er lenkt den Blick vom Elia von dem eigenen Willen und vom eigenen Tun und von dem, was er alles geleistet und vollbracht hat, auf das, was Gott eigentlich will. Entscheidend passiert eben nicht durch den Wind, den ich mache, sondern durch das, was Gott tut. nicht durch das, was ich vielleicht umwälze und was in mir brennend wichtig ist, sondern entscheidend tut Gott. Und er wird mich dazu bewegen, das zu tun, was er will. Auf stille, sanfte Art und Weise, wie er kommt. Jetzt haben wir gehört von dieser Standortbestimmung, von dem klaren Perspektivenwechsel und als drittes überkommt er eine neue Platzanweisung. Der Herr Elia, eine neue Platzanweisung. Ferien, für ihn war wie Flucht aus dem Alltag. Aber oft ist es ja bei uns so, dass dann nach der Ferien schon das Warten auf die nächste Ferien schon wieder anfängt. Bei ihm kommt jetzt nach den Ferien das Leben mit einem neuen Auftrag. Gott sagt zum Elia, geh wieder deinen Weg. Und zwar wieder zurück an deinen alten Platz. Das mutet Gott ihm zu. Der Elia soll wieder da anfangen, wo er aufgehört hat. Da, wo er stehen geblieben ist, soll er jetzt weitergehen. Aber der Unterschied ist, jetzt handelt er nicht mehr im eigenen Auftrag, sondern wirklich auch im Auftrag von Gott. Jetzt lebt er nicht aus eigener Kraft, sondern aus der Kraft von Gott. Gott zeigt ihm ganz genau, was er zu tun hat. Geh auf Damaskus, mach den Hazael zum König über Aram, mach den Jehu zum König über Israel und salte Elisa zum Prophet. Und auf einmal löst sich im Leben vom Elia der Knopf wie von selber. Auf einmal geht es für sie, Schritt für Schritt. Und wenn Gott in so besonderen Pausen vom Leben begegnet, das kann sein in der täglichen Stille, in der Andacht. Das kann sein im Gottesdienst oder in einer Bibelstunde. Das kann auch sein, dass Gott dir auf ganz andere Art und Weise begegnet. Vielleicht wirklich auch in den Ferien. Und wenn wir so Begegnung mit Gott haben, dann zeigt er immer ganz konkrete Schritte, die zu tun sind. Welcher Schritt könnte jetzt für dich denn der nächste sein? Haben wir einfach eine gute Predigt gehört? Oder was passiert jetzt konkret? Was ist denn mein nächster Schritt? Vielleicht fängt es da damit an, dass du genau die Frage Gott stellst. Und sagst, Gott, was ist jetzt im Moment bei mir dran? Oder dass du wirklich die Begegnung mit Gott suchst. Vielleicht ist auch ein Gespräch über bestimmte Glaubensfragen bei dir dran. Oder wirklich auch der Entscheid im Leben, im Glauben, dass Jesus der entscheidende Impulsgeber soll sein. Dass ich nicht aus mir selber lebe, sondern dass ich den Impuls von Jesus erwarte und dass ich mich nach denen ausrichte. Mach einmal Pause. Tank bei Gott auf und werd dankbar. Dankbar, dass du aus deiner Kraft darfst leben, dass du nicht selber musst leben, dass du dich selber nicht musst abmühen. Dankbar werden für das alles, wo du in Jesus darfst haben. Und das hat mich fasziniert beim Elia, wie er bei der tankbar ist und darf auftanken und durch die Begegnung mit dem Lebendigen auch wieder dankbar darf werden. Das Spannende ist ja wirklich, er ist in die gleiche Situation zurück. Aber als veränderter Mensch, weil es zu dieser Begegnung mit Gott gekommen ist. Und es ist ja nicht so, dass er vorher komplett ohne Gott gelebt hat. Und vielleicht braucht es auch bei dir wieder ganz neu die Begegnung mit Gott. Ich werde euch jetzt die Möglichkeit geben, für euch selber kurz Gedanken zu machen oder auch mit eurem Vater im Himmel zu reden. Wir werden einen Moment Stille haben und dann lade ich euch ein, dass wir eine Gebetsgemeinschaft machen. Niemand muss, jeder darf. Am besten kurz und bündig, dass viele drankommen und so laut, dass alle das verstehen. Jetzt ein Moment vor der Stille und dann würde ich anfangen und die Gebetsgemeinschaft starten. Vater, ich danke dir, dass wir bei dir immer wieder auftanken dürfen. Bitte dich, dass es zu Begegnungen mit dir kommen darf, dass wir dich wieder ganz neu in unserem Leben erleben, spüren. Und dass wir dankbar werden für das, was wir in dir haben dürfen. Jesus, und ich danke dir, dass du dich nicht versteckst, sondern dass du dich gern zeigst. Und ich bitte dich für die kommende Woche um Begegnungen mit dir. Bitte dich für all diejenigen, die jetzt an einem Punkt sind, wo wirklich sich in dieser Höhle befindet, dass sie raustreten und dich dürfen erleben. Danke, dass ich dich schon so vielfach in meinem Leben habe dürfen erleben, wo ich einfach nicht lügen kann, dass es dich gibt. Und das ist so gewiss in meinem Herzen und ich bin dankbar dafür, dass du das geschenkt hast. Danke, dass ich weiss, dass du mich kennst und mich liebst. Und dass du willst mit uns unterwegs sein. Füll du uns neu mit deiner Freude, mit deiner Kraft. Amen.